Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung zur Sendung vom 2. Februar 2026. Wie immer am ersten Montag des Monats um 20 Uhr on air im Raum Freiburg auf der 102,3 MHz oder weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Am Mikrofon heute
Carina
und Mirko. Wer in Kontakt treten möchte, kann das tun via E-Mail an vielfalter@rdl.de. Über Feedback zu den Sendungen würden wir uns freuen. Anregungen und Kritik sind willkommen. Ende Januar fand ich in der Mailbox von vielfalter@rdl.de eine Mail von Matthias Seibt, Vorstand vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener BPE. Er schreibt: Hallo Mirko, infolge der Anschläge des Jahres 2024 finden es einige Politiker eine gute Idee, Anführungsstriche psychisch Kranke, Anführungsstriche Ende, zum Sündenbock zu machen, um von ihrer eigenen Inkompetenz abzulenken. In Niedersachsen passierte eine Verschärfung des PsychKGs das Kabinett. Am 30.01. will sich der Bundesrat in zweiter Lesung mit dieser Thematik befassen. In den Anlagen unsere Stellungnahme zu diesen Vorhaben sowie ein Rechtsgutachten zu diesen Vorhaben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du hierzu eine Radiosendung machst. Gut, dieser Bitte von Matthias Seibt vom BPE werden wir heute zumindest in Teilen nachkommen. Im zweiten Teil der heutigen Sendung hören wir dann noch einen Ausschnitt aus einem Gespräch mit dem Psychiater Martin Zinkler, aufgenommen Anfang Januar, zur Neufassung des PsychKG in Hessen. Matthias Seibt vom BPE verweist in seiner Mail vom 27. Januar auch auf einen Artikel, der auf netzpolitik.org im Juli 2025 erschienen ist, sowie auf die Webseite des BPE, bpe-online.de, wo das eingangs erwähnte Rechtsgutachten von David Schneider-Adeimenser, Anwalt für Menschenrechte in Karlsruhe, und auch das Schreiben des BPE an Gesundheitsausschuss des Bundesrats am 7.01.2026 veröffentlicht sind. Vergangenen Freitag, am 30. Januar 2026, wurde ein Entschließungsantrag aus Niedersachsen in zweiter Lesung verhandelt. Als Top 16 von 64. In den Erläuterungen zur Tagesordnung der Sitzung am Freitag, den 30. Januar 2026, heißt es: Entschließung des Bundesrats, Menschen mit psychischen Erkrankungen schützen, Gefahrenpotenziale erkennen durch bundesweiten Austausch. Antrag des Landes Niedersachsen, Drucksache 717/25.
Wie bitte? Lies mir diesen Titel doch bitte nochmal vor.
Entschließung des Bundesrates, Menschen mit psychischen Erkrankungen schützen, Gefahrenpotenziale erkennen durch bundesweiten Austausch.
Menschen mit sogenannten psychischen Erkrankungen sollen also geschützt werden. Welche Gefahrenpotenziale sollen denn hierfür ermittelt und bundesweit ausgetauscht werden? Wird da jetzt ein Register der Kliniken angelegt, dem man entnehmen kann, in welchen Kliniken wie viel Zwangsmaßnahmen eingesetzt werden? Oder soll sich mit den Begleitwirkungen von Psychopharmaka befasst werden, damit schwerwiegende Komplikationen bis hin zu Todesfällen verringert werden? Kannst du mal etwas zum Inhalt des Entschließungsantrags vorlesen, damit ich eine Idee bekommen kann, worüber hier eigentlich entschieden werden soll?
Der Entschließungsantrag Top 16 der Bundesratssitzung vom 30.01.2026. Zum Inhalt der Entschließung. Die Entschließung befasst sich mit der Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie benötigen Hilfe. Psychische Erkrankungen führen nur zum Teil zu einer Gefährdung für Dritte. Um den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen, soll zum einen die Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen ausgebaut und der Zugang zu Therapie und Versorgung verbessert werden, gerade für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Zum anderen soll die ressortübergreifende Kooperation und der Informationsaustausch von involvierten Stellen verbessert werden, um bei einem erhöhten, erkennbaren Fremdgefährdungspotenzial sowohl zum Wohle der Bevölkerung als auch des betroffenen Menschen mit einer psychischen Erkrankung gezielt handeln zu können. Vor diesem Hintergrund soll die Bundesregierung aufgefordert werden, insbesondere den Datenaustausch zwischen Gesundheitsbehörden und Gefahrenabwehrbehörden datenschutzkonform zu prüfen. Damit soll eine bessere Früherkennung von Gefahren ermöglicht werden, die von Personen mit psychischen Auffälligkeiten ausgehen können. Außerdem soll die Bundesregierung aufgefordert werden, die medizinische und rehabilitative Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen nachhaltig zu verbessern. Das können wir so lesen in der Erläuterung zur Tagesordnung Top 16 Bundesratssitzung vom 30.01.26.
Das klingt im ersten Moment nach einer gut gemeinten Idee. Mir persönlich sagt allerdings die Formulierung, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen Hilfe benötigen würden, nicht zu. Das Wort Hilfe kann ich nur schwer mit einer Begegnung auf Augenhöhe in Einklang bringen. Ich fände es besser, wenn hier von Unterstützung gesprochen würde. Und mir gefällt gar nicht, dass hier zu lesen ist, dass psychische Erkrankungen nur zum Teil zu einer Gefährdung Dritter führen würden. Denn was hiermit mal wieder suggeriert wird, ist das Narrativ, dass Menschen mit psychischen Problemen gewalttätig seien. Und das sind diese Menschen nicht mehr als andere Menschen auch. Zumindest dann, wenn man diese nicht bedrängt, einsperrt oder unnötig provoziert. Ebenso liest es sich natürlich gut, wenn davon berichtet wird, dass der Zugang zu Therapie und Versorgung verbessert werden soll. Es gibt jedoch Menschen, die wollen gar keinen Zugang zu Therapie und Versorgung. Es gibt Menschen, die wollen vom ganzen psychiatrischen Unterstützungssystem gar nichts wissen. Zum Teil, weil sie bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weil diese Menschen zum Beispiel fixiert oder in Isolierzimmer gesperrt und gegen ihren Willen mit psychoaktiven Substanzen behandelt wurden. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Wenn ich an einem Ort Gewalt erlebt hätte, dann würde ich da auch auf keinen Fall mehr nach Unterstützung suchen. Andere Menschen wollen einfach auch ohne persönliche schlechte Erfahrungen nichts mit Psychiatrie zu tun haben. Vielleicht, weil sie ihre Art in der Welt zu sein gar nicht als krank erleben. Vielleicht, weil sie von den schlechten Erfahrungen anderer Menschen wissen. Es gibt sehr viele Gründe, warum Menschen Therapie und Versorgung auch aus guten Gründen für sich ablehnen. Und es sollte die freie Entscheidung von Menschen sein, ob sie sich in Behandlung begeben möchten oder nicht. Meines Erachtens verrät sich die wirkliche Absicht des Entschließungsantrags, wenn dann von der ressortübergreifenden Kooperation und dem Informationsaustausch von involvierten Stellen geschrieben wird. Mit dem Verweis auf ein mögliches erhöhtes Fremdgefährdungspotenzial und dem Wohl der Bevölkerung wird dann die Bundesregierung aufgefordert, einen Datenaustausch zwischen Gesundheitsbehörden und Gefahrenabwehrbehörden datenschutzkonform zu prüfen. Was für eine unmögliche Phrase! Das schließt sich aus. Entweder man beachtet den Datenschutz, insbesondere im Hinblick auf Gesundheitsdaten, als ein extrem hohes Gut. Oder man fordert einen Datenaustausch zwischen Gesundheitssystem und Polizei. Und darum geht es doch hier. Das ist doch das Ziel. Hier wird es eben nicht Register genannt, sondern Informationsaustausch von involvierten Stellen. Das Ergebnis ist das gleiche. Unter dem Vorwand, man müsse die Bevölkerung vor einem angeblichen Fremdgefährdungspotenzial von Menschen mit psychischen Erkrankungen schützen, sollen Meldewege etabliert werden.
Was ich hier eben vorgelesen habe, stammt aus den Erläuterungen zur Tagesordnung der Bundesratssitzung vom Freitag, den 30. Januar. Da wurde der Entschließungsantrag aus Niedersachsen in zweiter Lesung nun mit den Empfehlungen der Ausschüsse zur Entscheidung eingebracht. Der federführende Gesundheitsausschuss und der Ausschuss für innere Angelegenheiten hatten dem Bundesrat empfohlen, diese Entschließung zu fassen, was dieser dann am Freitag auch getan hat. Erstmalig war dieser Antrag dem Bundesrat am 19. Dezember 2025 vorgelegt worden, ging dann zur Beratung in die Ausschüsse. Die Formulierung des Antrags weicht aber doch nochmal deutlich von dem ab, was ich eben vorgelesen habe. Er beginnt mit einer Aufzählung, wie wir sie schon zum Beispiel aus der Innenministerkonferenz von Januar 25 kennen. Eine Aufzählung von Städten und Zeitpunkten, die mit spektakulären Gewaltverbrechen in Zusammenhang gebracht werden. Magdeburg im Dezember 2024, Aschaffenburg im Januar 2025, Hamburg im Mai 2025 und jüngst Friedland im August 2025. Immer wieder erschüttern schreckliche Ereignisse, bei denen aus unterschiedlichsten Hintergründen Gewalttaten auf Bürgerinnen und Bürger des Landes verübt werden, das gesamte Land. Die Frage, wie der Staat mit diesen neuen Herausforderungen umgeht, ist für alle staatlichen Akteure von größter Bedeutung und stellt gleichzeitig eine große Herausforderung dar. Klar ist, Menschen mit psychischen Erkrankungen benötigen Hilfe und nicht alle psychischen Erkrankungen führen zu einem erhöhten Gefährdungspotenzial, heißen die ersten Zeilen aus dem Originaltext des Entschließungsantrags. Hier werden also vier Gewalttaten aufgezählt, die aufgrund der Berichterstattung das gesamte Land erschüttern, und es wird suggeriert, dass eine sogenannte psychische Erkrankung des Täters Grund und Ursache für die Gewalttat gewesen sein soll. Dann wird noch eingeflochten, dass wir es hier mit angeblich neuen Herausforderungen zu tun hätten. Schon seit Jahren und Jahrzehnten können wir jedoch beobachten, dass niemand nach den Motiven der Verbrecher fragt, sobald der Täterin oder dem Täter eine psychische Erkrankung zugeschrieben werden konnte. Das heißt also nicht, die Angreiferin vom Hauptbahnhof hat sich in einer verzweifelten Lage befunden, ein Messer besorgt und auf Unbeteiligte eingestochen, nachdem eine Klinik sie in die Obdachlosigkeit entlassen hat. Welche Gründe sie hatte, aus welchen Motiven heraus sie das Verbrechen begangen hat, spielt keine Rolle. Wenn ein Anhänger faschistischer und menschenfeindlicher Ideologien mit mörderischer Absicht in eine Menschenmenge fährt, taugt eine angebliche psychische Erkrankung meiner Meinung nach kaum als Erklärung für so eine Tat. Was hier und in solcher Berichterstattung immer wieder passiert, ist die Unterstellung, Menschen mit psychiatrischen Diagnosen seien per se fremdgefährdend und gewalttätig. Das Narrativ vom sogenannten psychisch kranken Gefährder und Gewalttäter darf herhalten für Pläne von Datenaustausch, Überwachung und Zwangsregelungen, die in den entsprechenden Kreisen schon seit längerem im Gespräch und in der Planung sind. Ulrich Lewe hat dazu geschrieben: Wir sehen hier, wie Parteien und PolitikerInnen psychiatrisierte Menschen oder auch Flüchtlinge missbrauchen, um eine restriktive Innenpolitik durchzusetzen. In dem Antrag steht wörtlich, nicht alle psychischen Erkrankungen führen zu einem erhöhten Gefährdungspotenzial. Das Werner Fußzentrum schreibt hier zu Recht, wem wird da nicht speiübel?
Mir schon, denn mir ist klar, was mit einer solchen Aussage eigentlich ausgedrückt wird. Wenn formuliert wird, dass nicht jede psychische Erkrankung mit einem erhöhten Gewaltrisiko einhergehe, dann wird im Subtext vermittelt, dass es psychische Erkrankungen gäbe, die dies täten. Und das ist faktisch nicht so. Das ist nach meinem Kenntnisstand mit keiner wissenschaftlichen Evidenz hinterlegt. Ganz anders als die Kopplung Gewalttat und männliches Geschlecht. Dafür gibt es wissenschaftliche Evidenz. Und jedes Jahr viele Menschen, insbesondere Frauen, die das erleben müssen. Bis hin zu einer signifikanten Zahl von Todesfällen, den sogenannten Femiziden. Da scheint die Politik irgendwie aber deutlich weniger zu interessieren. Aber zurück zu unserem Thema. Mit solchen Aussagen, dass nicht jede psychische Erkrankung mit einem erhöhten Gewaltrisiko einhergehe, wird ganz übel auf unsere Ängste angespielt. Es wird einfach mal etwas Unwahres behauptet und dann immer wieder rezipiert. Wer sich ein bisschen mit Wahrnehmungsforschung beschäftigt hat, der weiß, dass unser Gehirn da leicht beeinflussbar ist. Wenn man uns immer wieder den gleichen Inhalt erzählt, dann glauben wir irgendwann, dass da doch etwas dran sein müsste. Selbst wenn wir faktisch wissen, dass uns etwas Falsches erzählt wird. Das ist eine Manipulationstechnik, der man sich kaum entziehen kann. Und leider werden eben die wenigsten Menschen reflektiert über solche Meldungen nachdenken. In deren Kopf wird nur die Wiederholung wirken. Und Unwahrheiten werden dann geglaubt. Darüber hinaus kann unser Gehirn das Wort nicht schwer verarbeiten. Wenn ich dir sage, denk mal nicht an einen rosa Elefanten, dann wird er augenblicklich in deinem Kopf da sein. Aus diesem Grund finde ich solche Aussagen von Politikern unmöglich. Denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese nicht wissen, was sie da tun. Ich glaube nicht, dass diese Menschen nicht wissen, dass sie Unwahrheiten verbreiten, Ängste schüren und unsere Wahrnehmung manipulieren mit solchen Aussagen.
Solche Erzählungen und Bedrohungsszenarien manipulieren ja nicht nur uns, sondern auch die Abgeordneten und Delegierten in den Entscheidungsgremien. Die Forderung nach, Zitat, mehr Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und eine Verbesserung des Zugangs zu Therapie und Versorgung, gerade für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, Zitat Ende, kann ja durchaus den Eindruck entstehen lassen, dass man auch etwas tun will für die Menschen mit derartigen Diagnosen. Den Entschließungsantrag und die Erläuterung zur Tagesordnung verlinken wir auf rdl.de in den Infos zu dieser Sendung, die ihr dort in der Mediathek finden könnt. Jetzt erstmal etwas Musik, danach hören wir dann einen Ausschnitt aus der Rede, mit der Herr Dr. Philippi aus Niedersachsen am 19. Dezember den Entschließungsantrag in den Bundesrat eingebracht hat. Und wir werfen dann auch einen Blick in das Rechtsgutachten von David Schneider Ademensa zum Entschließungsantrag des Landes Niedersachsen an den Bundesrat.
Kolleginnen und Kollegen, die durch eine psychische Erkrankung motivierten Angriffe des letzten Jahres müssen wir sehr ernst nehmen. Sie sollten uns Anlass sein, grundlegende Reformen bei der ressortübergreifenden Zusammenarbeit und vor allen Dingen in der Versorgung für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen anzugehen. Nur so können wir weiterer Gewalt im Rahmen von psychischen Erkrankungen vorbeugen. Ich freue mich auf die Beratung in den Fachausschüssen und bitte schon jetzt um Unterstützung für diese Initiative.
Soweit Dr. Andreas Philippi, SPD, niedersächsischer Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung am 19. Dezember vor dem Bundesrat. Zu dem von ihm eingebrachten Entschließungsantrag hat David Schneider-Ademensa, Anwalt für Menschenrechte in Karlsruhe, ein Rechtsgutachten verfasst. In diesem Gutachten schreibt er unter anderem Folgendes. Bindend ist eine solche Entschließung für die Bundesregierung nicht. Es handelt sich um eine reine Absichtserklärung mit Resolutionscharakter. Er äußert auch Bedenken an der Zuständigkeit der Bundesregierung, des Bundestages und des Bundesrates. Ungeachtet der Frage der Unverbindlichkeit einer Entschließung des Bundesrats für die Bundesregierung oder auch für den Bundestag ist fraglich, ob die Bundesregierung überhaupt berechtigt wäre, einer solchen Entschließung zu folgen. Mithin dem Bund hierfür möglicherweise für ein entsprechendes Gesetz bereits die Gesetzgebungskompetenz fehlt. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Gutachten von David Schneider-Ademensa. Also dieses Rechtsgutachten wurde von die BPE und der BPE in Auftrag gegeben. Man findet da gerade auf der Seite zwangspsychiatrie.de von die BPE noch einige weitere Texte zu dem Thema. Was ich da erschreckend finde an dieser ganzen Geschichte, ist jetzt nicht dieser einzelne Antrag, sondern dass sich das in eine ganze Reihe von Entscheidungen, von Beschlüssen, von Resolutionen und Ähnlichem einfügt, die in den letzten Jahren schon zugange sind. Also Gesundheitsministerkonferenz, Innenministerkonferenz der Länder sind schon seit längerem dran. Also sowohl was die Zwangsbehandlung und die sogenannte Behandlungsweisung und ähnliche Vorhaben angeht, als auch die Überwachungsinstrumente auszubauen und
ja, es besorgt einen sehr, wenn man das mitkriegt, wie das an allen Stellen immer wieder kommt. Und immer wieder mit diesen Einleitungen, dass da solche tragischen Gewaltvorfälle genommen werden und damit dann suggeriert wird, wie es auch in der Rede von dem Herrn Philippi heißt, das Einzige, was wir tun können, ist eben diese Überwachung aufbauen und Behandlung auch gegen den Willen. Und das stimmt halt einfach nicht. Das ist nicht das Einzige, was man tun kann. Man müsste eigentlich ganz andere Dinge tun, damit Menschen nicht so verzweifelt werden, dass sie auch in solche eskalierten Situationen kommen können.
Und auf der anderen Seite wird auch so ein Überwachungsapparat letztendlich Einzeltaten kaum verhindern.
Naja, kommt drauf an, wie umfassend das aufgebaut wird. Also, aber ich glaube, das mag man sich nicht vorstellen. Also eine Überwachung, die wirklich jede Gewalttat verhindert, ich glaube, theoretisch vorstellbar ist die schon, aber dann ist halt irgendwie, dann wird halt jeder rund um die Uhr überwacht. Also ich meine, das wäre dann wahrscheinlich die Voraussetzung dafür.
Und ich befürchte ja, dass genau das nicht nur die Voraussetzung dafür wäre, sondern dass das auch das Ziel ist, dass diese Komplettüberwachung und der Datenaustausch scheibchenweise und Stück für Stück vorangebracht wird.
Es werden immer wieder irgendwelche Ängste geschürt vor irgendwelchen Gruppen, vor irgendwelchen Gewalttätern oder sowas. Ich glaube, das ist so für mich das Muster. Es wird immer eine Bedrohung hingeschrieben oder dargestellt und eine Gefahr formuliert, wo jeder Mensch sagen muss, natürlich, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Gewalttaten passieren. Und dann wird gesagt, okay, die einzige Lösung, die wir haben, ist dies und das zu tun, obwohl diese vermeintliche Lösung überhaupt nicht geeignet ist, um das Problem zu lösen. Also es ist immer wieder dieses gleiche Muster, Angst machen, eine Scheinlösung anbieten und dann damit irgendwas durchsetzen können, was man wahrscheinlich schon längst durchsetzen wollte, weil ansonsten wären die Sachen nicht immer schon so weit gediehen. Ich glaube nicht, dass sich das dann alles überlegt wurde im Anschluss an die Gewalttaten. Ich glaube, diese Ideen, das mehr Überwachen, die gab es vermutlich schon vorher.
Anfangs haben wir ja schon von dem PsychKHG in Niedersachsen kurz gesprochen, das gerade geändert wird. In Hessen wurde gerade das PsychKHG geändert. In Baden-Württemberg gibt es Pläne und diese Änderungsvorschläge, die gehen ja auch auf die Innenminister und auf die Gesundheitskonferenzen zurück, die jetzt seit, also mindestens seit 2022 an derartigen Plänen arbeiten.
Mir fallen dann halt tatsächlich nur so Sachen ein wie diese Ethiktagung 2023, wo die ambulante Behandlungsweisung aufgebracht wurde, das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was 2024 war. Also es gibt schon längere Zeit Entwicklungen, die irgendwie alle in eine sehr restriktive Richtung zielen. Thank you.
Ja, Dub Spencer und Trans Hill liefern uns die Musik für die heutige Sendung. Das Stück, das wir hören oder hörten, heißt Dubios und stammt vom Album Physical Echoes aus dem Jahre 2023. In der Januarsendung haben wir schon ein Gespräch mit Martin Zinkler gehört, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das Gespräch hatten wir im Dezember aufgenommen, am 10. Dezember. Ein Tag später wurde in Hessen das neue Psych-KHG beschlossen. Und das habe ich dann im Januar nochmal zum Anlass genommen, ein erneutes Gespräch mit Martin Zinkler zu führen. Wir hören jetzt Martin Zinkler, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie, zum aktuellen Gesetz in Hessen.
Hessen hat jetzt im Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, so heißt es offiziell, verankert, dass Personen, die gegen ihren Willen in der Psychiatrie untergebracht werden und bei Entlassung noch eine mögliche Gefahr darstellen, also die eine Gefahr darstellen könnten, so ist das im Gesetz formuliert, der Polizei gemeldet werden müssen. Und damit entsteht ja dann eine neue Datensammlung bei der Polizei, eine, die es bisher noch nicht gibt, von, jetzt, ich sage das ungern, weil es wirklich kein schönes und auch diskriminierendes Wort ist, aber so wird das bei der Polizei gesehen. Da entsteht eine Datensammlung von Gefährdern oder Gefährderinnen mit psychischen Erkrankungen. Und so wie das im Gesetz geregelt ist, müssen die Leute gemeldet werden, bei denen eigentlich eine ärztliche Behandlung erforderlich wäre. So schreibt das das Gesetz. Also gibt es Menschen, die sind untergebracht in der Psychiatrie, vielleicht eine Woche, vielleicht auch für zwei oder auch für länger, vielleicht auch für 6 Wochen. Länger dauern ja solche Unterbringungen selten. Und dann werden die entlassen. Und dann müssen die Ärzte, die diese Personen behandeln, die Ärztinnen und Ärzte, müssen sie fragen, geht denn von dieser Person noch eine erhebliche Gefahr aus oder könnte, so ist das gesagt, mit könnte von dieser Person noch eine erhebliche Gefahr ausgehen. Und wenn sie das bejahen und sagen, ja, eigentlich bräuchte die Person noch eine Behandlung, aber die lehnt die Behandlung ab und deswegen entlassen wir sie, weil keine Behandlung stattfinden kann, dann müssen die Ärztinnen und Ärzte diese Personen der Polizei melden. Und das ist ja auch schon in Kraft, dieses Gesetz.
Kannst du unserer Hörerschaft kurz zusammenfassen, warum das hochproblematisch ist?
Ja, letztlich, das Gesetz sagt es sogar ganz am Ende. Gesetze müssen nämlich angeben, ob sie in Grundrechte eingreifen. Und tatsächlich sagt das Gesetz dann in Paragraph 35, dass es sich um eine Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung handelt. Und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ja ein Grundrecht. Und Grundrechte dürfen nicht so ohne weiteres beschnitten werden. Und in dieses Recht wird eingegriffen. Und zwar, obwohl es sich bei diesen Personen ja um unbescholtene Bürgerinnen und Bürger handelt, die da gemeint sind. Denn wenn sich diese Menschen etwas zu Schulden hätte kommen lassen, dann würde ja sich die übliche, da würden sich ja die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die Kriminalpolizei und der Rechtsstaat in der üblichen Weise mit Strafverfolgung darum kümmern. Genau um solche Personen geht es aber nicht. Es geht tatsächlich um unbescholtene Bürgerinnen und Bürger, denen nicht mal eine Straftat vorgeworfen wird, also nicht mal das, sondern die in der Psychiatrie, im System Psychiatrie behandelt werden und dann gemeldet werden. Und ich habe mal so in der Vorbereitung für das Interview mal so überschlagen, wie viele Leute das wohl betreffen könnte. Und da muss man ein bisschen rechnen. In Deutschland werden ja so ungefähr 800.000 Personen im Jahr werden stationär psychiatrisch behandelt. Dann sind ungefähr 10% davon, das wären 80.000. die nicht freiwillig behandelt werden. Dann von denen sind vielleicht ein Drittel nach bürgerlichem Gesetzbuch, da geht es hauptsächlich um Selbstgefährdung, und zwei Drittel nach psychisch Krankenhilfegesetzen oder psychisch Krankengesetzen, gibt es in jedem Bundesland. Und dann sind das so bundesweit vielleicht 30.000 bis 40.000 Leute. Und dann muss man nochmal gucken, bei wem, auf welche trifft eigentlich dann diese Bedingung zu, die da im Gesetz genannt wird. Und jetzt sage ich mal, das sind vielleicht ein Viertel von denen, dann wären wir vielleicht so bei 10.000 Leuten. Und wenn man das jetzt noch auf die Bevölkerung von Hessen runterrechnet, dann wären das in Hessen vielleicht so 500 bis 800, also wirklich nur eine grobe Schätzung, 500 bis 800 Personen, die dort im Jahr in dieser Weise der Polizei gemeldet werden. Und es entsteht eben eine neue Kategorie bei der Polizei, die es bisher noch nicht gab, nämlich die des psychisch Kranken, behandlungsbedürftigen Gefährders.
Das Ganze hast du jetzt von der rechtlichen Seite und von der statistischen Seite angeschaut, aber letztendlich liegt ja da diese Annahme zugrunde, dass Menschen, denen eine psychische Erkrankung zugeschrieben wird, gefährlich sind.
Genau, das wird einfach verbunden. Psychische Krankheit und Gefährdung wird so verbunden.
Bisher hieß es ja, Menschen, die untergebracht werden, das wäre ja regelmäßig eigentlich nur wegen Selbst- oder Fremdgefährdung. Viele Unterbringungen haben mit einer direkten Gefährdung gar nichts zu tun. Da wird diese Gefährdung eher herbeifabuliert. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das kann man tatsächlich so beobachten, denn oft liegen ja diesen Anträgen auf Unterbringungen und diesen Stellungnahmen liegt ja das Bedürfnis dazu aus dem sozialen Hilfsnetz, ja, wir müssen doch den Menschen helfen, wir müssen was Gutes tun und es muss doch was gemacht werden können. Und dann greift man auf diese Möglichkeiten zurück, weil eben das psychosoziale Hilfssystem nicht so gestrickt ist, dass es gute Versorgungsmöglichkeiten für Leute zur Verfügung stellt, die tatsächlich also durchs Netz fallen. Das heißt, fallen Leute durchs Netz, überhaupt keine Frage. Und das sind Leute in schweren psychischen Krisen, wo die Angehörigen alleine gelassen werden, wo die Personen alleine gelassen werden und irgendwann hat dann die Polizei damit zu tun. Und das ist eine ganz ungute Situation.
Wir kennen ja auch die Situation, dass Menschen in die Klinik kommen, sich nicht weiter behandeln lassen möchten und die Klinik dann eine Unterbringung erwirkt.
Auch das folgt eben dann diesen gesetzlichen Grundlagen. Und der Sinn dieses Gesetzes war ja, deswegen heißen die auch psychisch Krankenhilfegesetze, der Sinn dieser Gesetze ist ja immer zu sehen, ob man die Person für eine Behandlung gewinnen kann. Und aber der Widerspruch und was halt irgendwie auch gar nicht funktionieren kann, ist, dass man die Leute für eine Behandlung gewinnen könnte, wenn man sie dazu zwingt, an einem bestimmten Ort zu bleiben, wenn man sie ihnen die Freiheit entzieht oder jetzt gerade Neuerung in Hessen, wenn man noch Register von solchen Personen anlegt. Also das sät ja Misstrauen und das zerstört Vertrauen. Und da wird eben das Hilfssystem, was ja eigentlich da ist, um die Menschen zu unterstützen, um die Menschen zu behandeln, die das wollen, um soziale Unterstützung zu leisten für die das wollen, da wird das Hilfssystem somit in diese innere Sicherheitsdiskussion gezogen und erreicht damit nach meiner Überzeugung das Gegenteil von dem, was man mit guten Absichten, nämlich den Menschen helfen zu wollen, eigentlich wollte.
Also von vielen Menschen wird Psychiatrie ja eher als Repressionsorgan als wirklich Unterstützung und Hilfe wahrgenommen.
Naja, und das auch Daten in dieser Weise sammeln, ist ja auch Repression. Also das darf man nicht vergessen. Das ist ja nicht irgendwie statistische Daten sammeln, sondern diese Daten werden ja gesammelt für einen Zweck. Und der Zweck ist in dem Fall ja nicht irgendwie die Menschen jetzt optimal zu behandeln und unterstützen, das würde man anders machen, sondern der Zweck ist hier Kontrolle und Gründe auch in der Hand zu haben für Freiheitsentziehung.
Freiheitsentziehung, Kontrolle, Zwang zu einer medikamentösen Behandlung, wie es jetzt auch hier mit der Behandlungsweisung irgendwie stattfindet, also ein sehr repressives Vorgehen und nicht sehr bedürfnisangepasst.
Genau, es ist eine, wenn man so sagen will, ist ein staatliches Vorgehen, was unter den Prämissen der inneren Sicherheit vorgibt, dort die innere Sicherheit zu verbessern, indem man Daten sammelt und neue Kategorien von Gefährdern schafft.
Diese Tendenz findet man ja auch in Niedersachsen, hattest du erzählt. Und die Niedersachsen möchten ja auch da bundeseinheitliche Regelungen, haben sie jetzt kürzlich im Bundesrat vorgestellt.
Niedersachsen hat eine Bundesratsinitiative angestrengt, die dann auch so beschlossen wurde, wo es eben um das Gleiche geht, wieder um Datenaustausch und ja auch mit der Zielsetzung, ambulante Zwangsbehandlung einzuführen. Also das ist so, ja.
Du sagst, das würde den Menschen nicht wirklich helfen.
Also. Ja, das es ist so, dass bisher ja nie Nachweis geführt wurde, dass Zwang im psychosozialen Hilfssystem den Menschen helfen würde. Und gleichzeitig sind es Eingriffe in die Grundrechte, in die Menschenrechte. Und es sind diskriminierende Eingriffe, weil sie ja nicht die Menschen in gleichermaßen betreffen, sondern diskriminierend hier, weil der Unterschied gemacht wird. Dieser Person wird eine psychische Erkrankung zugeschrieben, diese Person hat eine Diagnose Psych bekommen und aufgrund dieser Diagnose darf eine bestimmte Einschränkung der Rechte in bestimmter Maßnahme erfolgen. Das ist diskriminierend und das ist nach der menschenrechtlichen Sicht von den Vereinten Nationen und aber auch von der Weltgesundheitsorganisation nicht zulässig. Und gleichzeitig hat die Weltgesundheitsorganisation auch herausgearbeitet, dass diese Maßnahmen dass sie das Ziel gar nicht erreichen. Das heißt mal, auf der einen Seite erreichen diese Maßnahmen das Ziel nicht, auf der anderen Seite sind sie menschenrechtlich nicht mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vereinbar. So, trotzdem gibt es diese Agenda und trotzdem wird das vorangetrieben.
Du sprichst dich ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten, kann man sagen, für eine Psychiatrie ohne Zwang aus, hast in Heidenheim da auch gut gezeigt, dass man auf Zwangsbehandlung weitgehend verzichten kann. Wie ist das für dich, diese Entwicklung zu sehen? Und was bräuchte es stattdessen? Was wäre eine Entwicklung, für die wir hier auch eintreten könnten?
Irgendwie ist es ja immer ganz nachvollziehbar, also und plausibel, wenn man die Probleme sieht. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, ist in anderen Ländern auch so, dass wir gesellschaftliche Verhältnisse haben, vor allem ökonomische Ungleichheiten, die ja bekanntermaßen den Druck in verschiedenen Bereichen verstärken. Also je mehr soziale Ungleichheit, je mehr ökonomische Ungleichheit es gibt, desto mehr Kriminalität, desto mehr Drogengebrauch und auch desto mehr Menschen geraten in psychische Krisen. So. Das Problem ist ja auch das, es gibt ja auch nicht unbegrenzte Ressourcen im Hilfssystem. Und jetzt werden aber Ressourcen im Hilfssystem in Richtung Repression oder in Richtung Zwang und in Richtung Datensammeln geschoben. Und diese Ressourcen werden fehlen dort, wo man gut zugängliche Hilfsangebote bräuchte, wo man die Leute aufsucht, wo man niedrigschwellig arbeitet, wo man für Wohnraum schafft, dort wo Leute von Obdachlosigkeit gefährdet sind oder bereits obdachlos sind oder auch überhaupt kein Dach mehr über dem Kopf haben. Und dort fehlt das Geld, obwohl es die Konzepte alle gibt. Und in anderen Bereichen wird Geld reingesteckt. Und das ist das Bittere, obwohl eigentlich viel, viel Geld, viele Ressourcen im System sind, dass die Ressourcen dort platziert werden, wo sie verpuffen werden, nämlich in der Anwendung von Repression. Viele Ressourcen würden frei werden, wenn man sie nicht in Bewachung und Freiheitseinschränkung jetzt im Bereich Psyche, im Bereich Psychiatrie, psychosoziales Hilfssystem stecken würde, sondern wenn man dort ansetzen würde, wo die Leute die Hilfe ja auch wünschen und offensichtlich brauchen. Und das sind eben die sozialen Verhältnisse, ob man da finanzielle Grundsicherung heranzieht, ob man Wohnung heranzieht, ob man Beschäftigung heranzieht, also Arbeit. Arbeit, die für jeden zugänglich ist und wo Leute mit psychosozialen Behinderungen auch in besonderer Weise die Möglichkeit haben, flexibel zu arbeiten, zum Beispiel, also um das mal ein bisschen konkreter zu machen, wo man die Möglichkeit hat, wenn es einem gut geht, 20 Stunden in der Woche zu arbeiten, wenn es einem nicht gut geht, nur 5 oder 10 Stunden in der Woche zu arbeiten, wo Menschen mit psychischen Problemen und Menschen ohne psychische Probleme an integrativ, also inklusiv, wo inklusiv gearbeitet wird, wo inklusive Firmen da sind, in die man auch rasch einsteigen kann und wo man auch eine Pause machen kann, wieder wenn es einem nicht so gut geht. Das heißt, dass man soziale Orte schafft mit Arbeit für Leute, für die, die das wollen. Und dass Leute, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, dass einfach immer und völlig klar ist, dass die nicht auf der Straße landen dürfen. Das sind Dinge, die kosten Geld, aber die Konzepte gibt es. Ich sage nur Housing First. Aber die müssen, da muss man Geld reinstecken, damit die tatsächlich auch die vielen Menschen erreichen, die davon betroffen sind.
Geld, das man auf anderer Seite dann aber auch wieder massiv einsparen würde. Also letztendlich würde das die Gesellschaft eventuell sogar günstiger kommen als das, was zurzeit passiert.
Davon bin ich überzeugt. Und das ist völlig unwichtig, ob ich davon überzeugt bin, aber die Beispiele, die die Weltgesundheitsorganisation als psychosoziale Dienste diesen Anforderungen entsprechen, die die WHO da herangeführt hat, sind ja nicht alle aus reichen Ländern, ganz im Gegenteil. Das sind ja Dienste aus der ganzen Welt vorgestellt, die das machen und die das können. Und das heißt, es gäbe genügend Good Practice Beispiele, wie man das machen kann. Und ein Land, was das ja besonders vorbildlich macht, ist Italien. Und die italienischen psychiatrischen Dienste kosten ja viel weniger als die deutschen. Mhm. Also unter anderem, weil sie mit viel weniger stationären Behandlungsplätzen arbeiten, mit viel weniger Zwang. Und ein viel größerer Anteil der Ressourcen, der personellen Ressourcen im ambulanten und aufsuchenden Bereich eingesetzt werden. Die zweite Neuerung, die da ja Hessen noch reingebracht hat, wir haben über die Datenmeldungen gesprochen und wir haben über Fallkonferenzen vor Entlassung gesprochen. Also bei genau diesen Personen, die da als welche identifiziert werden, die eigentlich eine Behandlung bräuchten und von denen Gefahr ausgehen könnte. Und bei denen müssen auch Fallkonferenzen vor der Entlassung stattfinden. Und Fallkonferenzen eben mit zwischen den Behörden. Und da kommt es ja dann zum freien Datenaustausch. Das ist ja auch gar nicht mehr zu kontrollieren, was dann da gesprochen wird. Insofern sind das schon sehr weitgehende Einschränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Also die Personen können ja nicht dem widersprechen, dass diese Fallkonferenzen stattfinden, oder können ja auch nicht bestimmen, was dort besprochen wird, sondern müssen informiert werden, dass das so abläuft. Aber das war's dann.
Aber Sie nehmen auch nicht an diesen Fallkonferenzen teil, wo es darum Sie geht?
Nee, das ist nicht vorgesehen. Wobei, da muss man jetzt noch ein bisschen abwarten, weil wie diese Fallkonferenzen ablaufen, das muss erst noch festgelegt werden. Das hat das Gesetz selbst nicht festgelegt. Also das Gesetz äußert sich nicht dazu, dass die Personen da irgendwie teilnehmen sollten oder könnten.
Also das heißt, die Sicherheitsbehörden, die Behandler und wer noch kommt da alles zusammen?
Das ist Polizei, Klinik und ich vermute die Landesbehörden für innere Sicherheit und Gesundheit. Mhm. Aber das, wie gesagt, das muss erst noch festgelegt werden. Mhm. Inwieweit dann Leute aus der Justiz da noch teilnehmen, ich weiß es nicht.
Aber das sind dann Fallkonferenzen, wo es eher um die Abwehr einer potenziellen Gefahr oder sowas geht. Also keine Konferenz, wo es dann geht, wie kommt der Mensch besser zurecht irgendwie in unsere Gesellschaft oder was braucht er in unserer Gesellschaft, um besser zurechtzukommen?
Schwer zu sagen, wie da dann die Schwerpunkte gesetzt werden. Aber die Überschrift ist natürlich schon Gefahr. Hm. Gefährdung.
Und wenn wir mal annehmen, dass eine potenzielle Gefährdung gemeint ist. Jeder Arzt wird natürlich dann im Zweifelsfalle eher die Menschen als potenziell gefährlich darstellen, um nicht hinterher sich anhören zu müssen, ja, warum haben Sie es nicht vorher gesagt?
Das ist die Gefahr, dass auch dort, wie ja sonst auch in der Medizin, defensiv gehandelt wird, um sich vor Haftpflicht oder anderen Ansprüchen später zu schützen. Mhm. Das ist ja eine Tendenz allgemein in der Medizin. Dass leicht und vorwiegend defensiv argumentiert und dokumentiert wird.
Inwieweit ist ein Psychiater überhaupt in der Lage, eine zukünftige Gefährdung vorherzusagen?
Das geht nicht gut. Weil also schlimme Dinge passieren, aber sie passieren sehr selten. Und psychiatrische Behandlung ist häufig, also wie gesagt, 800.000 Leute im Jahr werden in Deutschland stationär psychiatrisch behandelt, nur die stationären, dann viel mehr Ambulante. Und jetzt aus dieser großen Anzahl von Personen, die rauszufischen, die tatsächlich was Schlimmes tun würden, das geht bislang nicht. Diese Instrumente zur Prognose, diese Prognoseinstrumente, die funktionieren leidlich gut bei der viel kleineren Gruppe von Leuten, die in der forensischen Psychiatrie behandelt werden. Also eine ganz andere Gruppe, also Leute, die schon mal in schwerer Weise straffällig geworden sind, also die was Schlimmes gemacht haben und dann in der forensischen Psychiatrie behandelt werden. Auch die werden ja irgendwann wieder entlassen, jedenfalls die meisten von ihnen. Und dann muss man im Laufe der Behandlung solche Prognosen abgeben. Und bei dieser kleinen Gruppe von Leuten funktionieren diese Prognosen leidlich gut. Natürlich stimmen die nicht in jedem Fall, aber die sind evaluiert. Also damit kann man arbeiten und damit wird auch gearbeitet. So. Das Problem ist, jetzt wenn man diese Instrumente auf eine viel größere Gruppe anwendet, auf eine viel größere Gruppe von Menschen, nämlich alle, die irgendwie mal in der Psychiatrie stationär behandelt werden oder nach einem psychisch kranken Hilfegesetz behandelt werden, die Gruppe ist ja viel, viel größer, dann sind diese Prognoseinstrumente nicht mehr zuverlässig, dann treffen die nicht mehr, weil man dann, wenn ich das so im Bild sagen kann, die Nadel im Heuhaufen finden möchte. Und das geht bekanntlich nicht.
Bei dieser Diskussion psychisch kranke Gewalttäter fällt mir wieder auf, dass dann die sogenannte psychische Erkrankung als ursächlich für die Gewalttat postuliert wird. Also ich sehe da gar nicht mehr, dass noch geschaut wird, warum ist dieser Mensch denn konkret? Also was hat dazu geführt, dass er gewalttätig würde? Also welche inneren und äußeren Prozesse?
Letztlich ist es eine Vereinfachung, die da stattfindet. Die Vereinfachung passiert so, da ist eine Diagnose einer psychischen Erkrankung gestellt, was weiß ich, eine bipolare Störung oder eine schizophrene Erkrankung. Und dann geht es entweder um eine Prognose, ja, wird diese Person eine Gewalttat verüben? Also ist diese Person gefährlich? Oder es ist schon was passiert und wie hängt das zusammen? Und die Vereinfachung passiert so, dass so getan wird, als ob die psychische Erkrankung die Hauptursache wäre. Tatsache ist aber doch, dass Kriminalität, und das bestätigen ja auch die Kriminologen, ein hochkomplexes Phänomen ist, in dem viele Faktoren und Bedingungen eine Rolle spielen, vor allem dann auch viele situative Faktoren, also sehr, Dinge, die sie in dieser aktuellen Situation stattfinden, wo kleine Veränderungen große Effekte haben können. Und das ist das eben, was ja auch von vielen Menschen, die davon betroffen sind, die psychiatrische Diagnosen bekommen haben, als höchst unfair und ungerecht beklagt wird, dass es dann nur noch um die psychische Erkrankung geht, wo doch viele andere Dinge eine mindestens gleich große oder viel größere Rolle spielen, situativ, sozial, Lebensumstände. Also ich meine, wenn in einer Auseinandersetzung zwischen zwei obdachlosen Personen auf einem deutschen Bahnhof da Gewalt angewendet wird, dann braucht man eigentlich, glaube ich, nicht viel Fantasie, um zu sagen, wenn eine von den beiden Personen nicht am Bahnhof gewesen wäre, sondern sich in ihrer Wohnung aufgehalten hätte, dann wäre das zumindest so nicht passiert. Hm. Völlig unabhängig davon, was da gerade an Diagnosen oder Behandlung erfolgt oder nicht erfolgt ist. Mal angenommen, es gibt gute Housing First Programme, gibt es schon in einigen deutschen Städten, das läuft so an, aber das erreicht maximal vielleicht 5% der Leute, die das bräuchten. Also es sind immer noch so Projekte. Mal angenommen, das wird wirklich ausgerollt. Dann wäre natürlich die Aufgabe der Psychiatrie dabei, dass sie von vornherein dann mit ihrem Unterstützungssystem dann auch mit den Housing First Sozialarbeitern sind, dass dann meistens von vornherein zusammenarbeitet, so dass sie sagt, okay, wir kommen jetzt mal mit auf einen Hausbesuch und fragen die Person, was sie für psychosoziale Unterstützung braucht. Sagen die Leute, ja, okay, es ist super, dass ich eine Wohnung habe, aber ich bin die ganze Zeit einsam, ich weiß nicht ein noch aus, oder ich habe schlimme Dinge in der Vergangenheit erlebt, ich brauche eine Traumatherapie, oder ich will gerade niemand sehen, aber es ist gut, wenn ich eine Telefonnummer habe, wo ich jederzeit anrufen kann. Oder ich komme eigentlich tagsüber überhaupt nicht klar. Ich bin froh, dass ich nachts einen Ort habe, aber tagsüber würde ich eigentlich gerne in die Tagesklinik gehen, um wieder eine Struktur in meinen Tag zu bekommen. Und das heißt, solche Antworten kriegt man dann, wenn man die Leute fragt, die in Housing First beginnen. Und dann muss ich natürlich das Hilfssystem darauf einstellen. Oder auch die Person in Housing First sagt, ja, ich war auf der Straße, ich habe viele Drogen genommen und das funktioniert jetzt in meiner Wohnung auch nur dann, wenn ich gleich in eine Methadonsubstitution komme. Und dann ist es natürlich Aufgabe vom Hilfssystem, das dann auch sicherzustellen.
Das Hilfssystem müsste eigentlich auf die Leute schauen, gucken, was die brauchen.
Was sie wollen und dann halt mit dem beginnen, womit die Leute beginnen wollen. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass das Hilfssystem andere Anliegen hat, als die Leute zurzeit haben. Es kann ja sein, dass die Mitarbeiterin vom sozialpsychiatrischen Dienst, die mit den Housing First-Leuten zusammenarbeitet, sieht, ja Mensch, die Person bräuchte ja unbedingt eigentlich eine medikamentöse Behandlung. Aber das ist das Letzte, was diese Person gerade haben will. Also muss man halt, selbst wenn man der Meinung ist, Medikamente wären jetzt günstig, muss man halt mit dieser Vorhaben erstmal, muss man erstmal zurückstellen und gucken, was man sonst machen kann. Und dann gilt halt das, was sowieso immer in der Psychiatrie gilt. Alles, was Vertrauen schafft, ist gut und alles, was das Vertrauen gefährdet, sollte man unterlassen. Und damit sind wir ja eigentlich wieder beim Ausgangspunkt, wie schlimm das ist, dass da jetzt diese Datenbanken von psychisch kranken Gefährdern erstellt werden in Hessen.
Das war Martin Zinkler über das PsychKHG in Hessen und das war auch die Februarsendung von Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung auf Radio Dreieckland. www.rdl.de. Am Mikrofon waren Mirko und Carina und wir freuen uns auf Zuschriften unter vielfalter@rdl.de. Hier noch viel Spaß mit dem weiteren Programm. Nächste Sendung am 2. März um 20 Uhr. Bis dann, ciao.